Depp ist zurück, der Hüpf-, Klatsch- und Sing-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi und verbunden sind mit mir, wie immer, Florian Zenger, hallo.
Servus.
Und beim Comeback des Jahres mindestens, Uli Dickmeier, hallo.
Servus.
Servus. Wie geht's dir denn, Uli?
So lala. Also ich bitte auch schon mal, eventuelle Hustenanfälle oder belegte Stimme zu entschuldigen. Corona hat noch ein paar Nachwehen.
Ja.
Aber ich konnte wieder ins Stadion am Samstag, insofern aufsteigende Tendenz. Aber ich kann es nicht empfehlen. Also wer
um ins Stadion kommt, zu gehen oder?
Nee, das schon, aber dieses Corona-Zeug muss man nicht haben.
Also, ja, der sogenannte milde Verlauf war das bei dir, ne?
Ja, ich habe gelernt, alles, was nicht irgendwie mit Beatmung endet, ist ja ein milder Verlauf.
Ja, okay.
Relativ. Also es war jetzt nicht dramatisch, aber man merkt es dann schon und so mit Fieber und allem drumherum. Und es ist vor allem echt sehr hartnäckig. Also immer noch sehr kurzatmig und Husten und so ein bisschen schlapp. Also auch vielen Dank für die Genesungswünsche, die ich auf Twitter bekommen habe.
Ja, und in diesem Podcast glaube ich auch. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Haben wir
nicht angehört.
Ja. Flo, haben wir Genesungswünsche raus?
Ja, haben wir.
Ja, okay. Ja, weiterhin gute Besserung, Uli. Alle anderen bleibt vorsichtig und setzt fröhlich Masken auf, wenn ihr in geschlossenen Räumen zum Einkaufen oder so seid. Sehr spannend zur Zeit, ne? Wer Masken aufsetzt und wer nicht. Es so 50-50 ungefähr.
Ja, ist spannend.
Echt? Ich würde ja fast gefühlt sagen 70-30 mit Maske.
Ich hätte auch...
In Supermärkten, in denen ich verkehre.
Ja, ich hätte jetzt auch so, wir waren in der Stadtbibliothek zum Beispiel, da war es auch so, da war ich einer der wenigen ohne.
Okay. Warum hast du keine Maske aufgesetzt in der Stadtbibliothek?
Wie formuliere ich das jetzt, ohne dass wir Grundsatzdiskussion anfangen? Ich bin einfach an dem Punkt, wo ich sage, also entweder ist es mein Gefühl, wenn ich es jetzt nicht gehabt habe, dann kriege ich es eh nicht mehr, weil wer so viele Kontakte hat wie ich, der hätte es schon 5-mal haben müssen. Zum anderen ist es auch so ein bisschen eine Gewohnungssache, weil ich habe so ein bisschen auch echt das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft ein bisschen in eine Psychose reingeritten haben und gar kein Risiko mehr aushalten, was das angeht, und andere Risiken aber lachend in Kauf nehmen. Und das Risiko insgesamt ist jetzt ja nicht so viel höher als bei anderen Atemwegsgeschichten. Also von daher weiß ich nicht. Vielleicht ist es total naiv und total dämlich, aber irgendwie bin ich an dem Punkt, wo ich sage, mir ist es lieber, dass ich keine aufhab.
Mhm. Sind wir jetzt schon ein Schwurbel-Podcast, frage ich mich nach diesem.
ist eine gute Frage, weil aber man ist halt gleich, ne? Also ich merke es auch bei mir, es ist tatsächlich auch so ein soziales Experiment, wenn man keine aufhat, dann denkt man sich schon, was denken jetzt die anderen Leute? Denken die jetzt, dass ich überhaupt nicht geimpft bin oder dass ich der Meinung bin, das ist alles Käse, oder was denken die Leute da? Aber andererseits, man muss ja nicht. Aber ich finde, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geh Leute, zieht sie aus, so ist es nicht. Meine Tochter zieht sie automatisch auf, obwohl die jetzt... Ne, die ist
ich
gar nicht
auch.
Anders gewohnt.
Ja, ja. Die coolen Kids tragen weiter auch, schöne Masken.
Wie gesagt, ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber irgendwie bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich mag nicht mehr.
Aber dann muss man sich wieder rasieren.
Ja, eben.
Das Zähne ist natürlich putzen. Der Nachteil. Man sieht mir mein Alter jetzt aufgrund der grauen Barthaare, die wieder sichtbar sind, natürlich viel besser an.
Ah. Wo ist wer? Habe ich mir überlegt, ob ich dich bemitleiden soll, deines Alters.
Nein, Gottes Willen.
Das wäre Quatsch.
Das ist immer schlecht, wenn ich dabei bin.
Ja, und wenn ich selbst dabei bin. Aber
ja.
Gut. Naja, dann schließen wir mal diesen Programmpunkt mit einem fröhlichen Naja ab. Flo Zenger resigniert. Oder wie fasst man das jetzt zusammen? Da mache ich mir noch ein bisschen Gedanken drüber. Wir haben ja auch noch dieses Fußballspiel, über das es zu reden gilt. 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98. Ihr wart beide im Stadion. Ich hatte frei, hab's mir aber trotzdem angeguckt natürlich. Und es war ziemlich gut, oder? 3-1. Der Club steigt auf. Dovedan macht ein Kopfballtor. Wer hat das eigentlich von Beginn an gesagt, dass der Club aufsteigt und Dovedan super ist? Mir fällt's ums Verrecken nicht ein, aber wir hören mal schnell Thomas Korell und dann gehen wir nochmal in uns. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Habt ihr jemals Robert Klaus in so ausgelassener Stimmung erlebt wie am Samstagabend? Wir nehmen jetzt auf Sonntag 17.27 Uhr am 10. April. Ist er in die Pressekonferenz auch noch tanzend hüpfend nach links, rechts und vorne gekommen? Oder?
Da war er eigentlich schon wieder sehr gechillt und gewohnt sachlich in der Pressekonferenz.
Wie immer.
Okay.
Also, aber ich war auch überrascht, dass ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Trainer so in der Fankurve, also Kölner, okay, aber der ist ja ohne die Mannschaft.
Eben, ich wollte gerade sagen, Kölner war ja immer allein. da war das Spiel noch nicht beendet, deshalb mussten die Spieler noch auf dem Platz stehen, da war der Kölner schon.
Ich habe es auch im Stadion gar nicht so wahrgenommen, dann eher auf dem Tweet vom 1. FC Nürnberg gesehen, dass Klaus da wirklich mit munter mitgehüpft ist.
Ja, hüpfen und tanzen. Kann er gut.
Er ist halt aber auch ein Stückel jünger als die meisten anderen Clubtrainer.
Das stimmt. Und
außer Valerian Ismael, aber da gab es außer an der Geburt einer neuen Mannschaft ja noch viel zu feiern.
Nee, das ist richtig, bis darauf, dass damals Robert Koch noch beim 1. FC Nürnberg gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Das war ja an sich schon ein Grund zum Feiern. Grüße, Robert Koch. Ja, 3-1 wollen wir chronologisch durch diese Partie gehen oder lassen wir uns was Klügeres einfallen?
Du bist der Chef.
Nee.
Ja.
Na, chronologisch ist langweilig. Lieber so Stream of Consciousness mäßig.
Okay.
Das kommt uns, glaube ich, eher entgegen.
Okay, dann fangen wir an.
Vor allem, weil wir es chronologisch gar nicht mehr hinbringen würden.
Okay, ich will trotzdem chronologisch anfangen. aber nur anfangen. Danach können wir meandern, wie ihr wollt. Aber Systemumstellung gab es mal wieder. Ich war ja der einzige Mensch, der nicht mit der Möglichkeit gerechnet hat, dass Nikola Dovedan in die Startelf.
Ja, das war auch Thema könnte auf der Pressetribüne. Der größte Fanboy.
Vergiss ihn Dovedan einfach.
Der mal aufstellt.
Ja, ich bin bei den Aufstellungen bin ich immer schon so froh, wenn mir elf aus dem Gedächtnis sofort einfallen, ja. Und dann zähle ich immer noch mal nach, weil es ja bei uns in der Redaktion durchaus schon den ein oder anderen, Grüße an Sebastian Böhm, gab, der mal nur 10 Spieler aufgestellt hat und das dann in der Zeitung stehen hatte. Dann zähle ich immer noch mal durch und dann.
Aber man kann ja auch zu 12 spielen, haben wir gelernt, also von daher.
Ja, das stimmt. Halt nicht so lang, aber erlaubt ist es offenbar für 10 Sekunden. Und dann zähle ich immer noch mal durch und dann lande ich regelmäßig bei 12 beim ersten Durchzählen, weil ich jedes Mal diesen verdammten Mats Möller-Daly mit seinem Doppelnamen. Ja, das ist auch eine Tradition geworden in dieser Saison. Aber gut, das sind meine Probleme, die müssen niemanden interessieren. Die Raute, das Drachenviereck ist zurückgekehrt. War gar keine so gute Idee, oder?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil andererseits, ne, so zeitlang hat es ja dann ganz ordentlich funktioniert, zumindest nach hinten. Es war halt nach vorne entwickelt diese Formation einfach nicht denselben Impetus, wie es dann ein 4-2-3-1 mit beweglichen Zehnern tut. Aber ich glaube, das war eine Abwägung, die dann getroffen werden hat müssen und die ist halt dann zugunsten der defensiven Stabilität gefallen, inklusive dessen, dass man halt mit zwei Stürmern spielen wollte, weil man diese riesengroßen 7,59 Meter großen Innenverteidiger in irgendeiner Form mit den kleinen, wendigen Stürmern beschäftigen wollte.
Ja. Ich hatte trotzdem so ein bisschen die Angst, und die hat mir diese Anfangsphase auch nicht so komplett genommen, dass das wieder so ein bisschen zu viel Hirnarbeit im Vorfeld war. Glaubst du, dass es manchmal noch zu verkopft ist, Uli, da dieses ganze Robert Klaus, und wir sind ja ein Robert Klaus Fanclub, aber ja, dieses Nachdenken über den Gegner und...
Also ich war erstmal überrascht, vor allem, dass er jetzt auch Schleimer und Duman wieder rausgenommen hat. Zumal er gerade Schleimer jetzt in Heidenheim nicht so schlecht gemacht hat. Also es war ja noch mit der auffälligere Offensivspieler. Und Thorsten Lieberknecht hat es dann aber auch in der Pressekonferenz angesprochen, dass sie ein bisschen überrascht waren von der Systemumstellung. Also wir mussten dann wohl in der Kabine kurz vorm Anpfiff noch einmal irgendwie alles besprechen, wie man das jetzt machen will. Dann hat er also explizit gesagt, dass der Robert Klaus sich da wohl ein paar Gedanken gemacht hat und sie doch überrascht hat damit. Und ja. Ich fand es jetzt auch, also was man aber auch wieder gesehen hat, ist, dass zum Beispiel Lino Tempelmann als Achter auf der Außenposition schon viel mehr Dynamik ins Spiel bringt und viel mehr einbringen kann und nach vorne bringt, als halt auf der Sechserposition.
Ja.
Also ich fand jetzt nicht alles schlecht.
Das stimmt, Lino Tempelmann war sehr viel auffälliger.
Flo, das Problem, die Frage, ja, bitte. Problem war halt, dass Tom Kraus nicht so wirklich im Spiel war lange Zeit. Sehr schlampig im Passspiel und auch so in die Zweikämpfe nicht richtig reingekommen. Mats Möller-Dehle hatte auch schon bessere Tage, oder er kann es besser. War viel Stückwerk und viel brotlose Kunst wieder dabei. Und naja, Johannes Geist, haben wir nach dem ersten Pass ins Leere, haben uns dann alles so angeschaut, oder? Da ist er wieder. Also so als Gesamtpaket hat es nicht so ganz toll funktioniert am Anfang.
Ja, Flo, die Frage auch an dich nochmal. Glaubst du, das ist manchmal zu viel Nachdenken bei diesem Trainer noch dabei?
Nee, ja, das, ich finde immer, solange du selbst nicht die beste, individuell und als Mannschaft nicht die beste Mannschaft bist oder der Stärkere, der klar Stärkere, um es mal so zu formulieren, finde ich, ein Einstellen auf den Gegner schon in gewisser Weise sinnvoll, gerade wenn der wie Darmstadt sowas sehr Eigenwilliges, sehr Einzigartiges mit sich bringt, wie jetzt bei denen eben diese massive Robustheit, die sie da mitbringen, diese Körpergröße, wo du ja wirklich siehst, also ich meine, da waren, ich glaube, 4 Spieler über 1,95 auf dem Platz, also das ist dann schon sowas, wo du sagst, da musst du, glaube ich, in irgendeiner Form drauf reagieren. Und wenn du nicht selber mit Größe und Kompaktheit im Körper und Physis im Körper kontern kannst, dann musst du halt in die entgegengesetzte Richtung gehen, so wie es jetzt dann da der Fall war. Ich fand es ganz interessant, dass Nicola Dove dann danach im Spiel gemeint hat, ja, wir sollten die, also er und Pascal Köpke, sollten die nerven, diese Innenverteidiger, dass die den dann eben den Kopfball, den, wenn der Ball hochkam, nicht so spielen konnten, dass der so präzise ist und dass dann eben der zweite Ball erobert werden konnte.
Und wenn Nicola Dohe dann irgendwas ganz besonders gut kann, dann ist es ja Nerven. Ne? Das weiß man ja.
Das ist absolut richtig.
Nach 3 Jahren.
Alle Beteiligten.
Ja. Nur mich nicht. Ich freue mich dann immer, wenn er
vielleicht wird es ja auch. Vielleicht war das einfach ein brillanter Schachzug, also den Dove dann davon reinzustellen, der halt so klein ist, dass ihn dann halt Aaron Seidel einfach nicht mehr sieht.
Ja. Manuel Scheffler hätte man sich ja da auch vorstellen können, dann aber wahrscheinlich in der anderen Formation mit den mobilen Zehnern, den dreien, und davor dann Scheffler. Aber Scheffler.
Ja, wobei ich glaube, bei Manuel Scheffler ist es ja dann doch so ein bisschen so, dass man ihn sieht und man denkt, oh ja, Kopfball, das ist genau seins, aber so ist großartig nicht. Ist sein Offensivkopfball ja gar nicht. Also der ist jetzt nicht schlecht, aber er ist kein genuiner Kopfballspieler. Also von daher wäre das vielleicht, ne, gar nicht so die sinnvolle Variante gewesen, auch weil man dann natürlich noch mehr hohe Bälle spielen würde und dann halt erst recht in die Bedrulle kommt mit diesen Innenverteidigern.
Wie war dein Offensivkopfball so, Uli? In Trockau damals?
Gar nicht so schlecht.
Nee. Ich glaube, ich war echt beschissen in dieser Übung. Ich habe mal bei der Auswärtsspiel bei der DJK Aibach einen großartigen Flugkopfball angebracht, der, ich glaube, nicht ins Tor ging. Und als ich dann wieder vom Boden aufstand, haben mich alle vollkommen fassungslos angeschaut, weil ich anscheinend einen Ball, den man einfach nur noch hätte mit dem Fuß über die Linie drücken, versucht habe, per Flugkopfball ins Tor zu bringen. Also da bei mir auch kein besonders erfolgreiche Geschichte, ja. Ähnlich wie bei Manuel Schäffler. Also Dickmeier besser.
Ich habe einen Flugkopfball in der A-Jugend zum 3:2 Siegtreffer kurz vor Schluss des SV Linden hat gegen Post-SV Bayreuth gemacht. Habe dann aber niemandem verraten, dass ich einfach hingefallen bin. Also ich bin einfach hochgerutscht.
Ich habe gedacht, du hast in Trockau Fußball gespielt. Und was
ja, das
ist
war eine Spielgemeinschaft in der A-Jugend mit SV Linden hat SG Trockau. Ja, da gab's. Wir hatten nicht so viele junge Menschen, dass das für eine eigene Mannschaft gereicht hätte.
Schade eigentlich. Andererseits gut für dich, weil so hast du auch ein bisschen mitspielen dürfen. Ne?
Ja.
Und 3:2 Siegtreffer erzielt.
So hingefallen wie Tim Handwerker in der einen Szene, wo er das Tackling auch im Hinfallen ein wunderbares Tackling macht.
Echt? Kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht dran erinnern. Aber gut.
Entsteht trotzdem noch eine Chance draus. Deshalb denke ich,
hat man es verdrängt?
Hat man es verdrängt. Aber er wirft sich mit vollem Körper. Also er sieht so aus, als würde er so halb ausrutschen, aber er wirft sich noch liegend in den Ball in irgendeiner Form rein.
Ah ja, so dunkel. Stimmt. Aber sag noch schnell dein Offensiv-Kopfball-Potenzial.
Meins?
So. Ja. Okay. Das ist damit
und unterirdisch.
Damit ist die Frage beantwortet.
Ich bin mit Fußballschuhen 1,74 groß. Das ist,
ja, also Nikola Dogedan.
Und hab im Gegensatz zu Nikola Dogedan auch keinerlei Kopfballtechnik. Ich weiß noch ganz genau, in der A-Jugend in Altenfurt war es dann so, dass man mir gesagt hat, es war die B-Jugend, das ist wurscht. Bei den Ecken war es so, dass man mich abgestellt hat zum Absichern bei den eigenen Ecken, zum Absichern an der Mittellinie, weil mit mir überhaupt kein Land zu gewinnen war.
Der großartige Kollege Dieter Bracke hat dafür ja immer das Training am Kopfballpendel auch den Clubprofis empfohlen, aber naja. Jetzt sollen ja die Kinder gar nicht mehr Kopfwelle machen dürfen.
Ja.
Was uns beiden dann auf jeden Fall entgegengekommen wäre, dem Uli wäre eine große Stärke geklaut worden. Naja, egal. Zurück zum Spiel. 1-0 Nikola Dovedan auf diese Riesenchance der Darmstädter nach, keine Ahnung, zwei Minuten. Ja, wollen wir auf die überhaupt eingehen? Oder?
Naja, wir haben ja eigentlich zwei Riesenchancen, muss man ja schon sagen. Also du hast ja den Seidel, der da frei zum Schuss kommt und von Schindler so bedrängt wird, dass er eben nicht richtig abschließt. Und dann hast du in der 20. ja noch die Situation, wo Martinia den Ball eigentlich nicht so ganz festhält und dann irgendwie an Pfeifer ran und dann kommt der nicht richtig hin und dann haut ihn wieder Schindler raus. Also das war schon.
Ja.
Waren schon zwei Situationen bis dahin, wo man sagt, ja, könnt anders ausgehen, aber jetzt so wahnsinnig viele Gelegenheiten waren nicht da.
Das stimmt. Ja.
Ich fand es dann auch ganz interessant, dass Thorsten Lieberknecht gemeint hat, ja, das war eine offensiv ausgerichtete Mannschaft von sich. Und naja, also fand ich jetzt gar nicht so sehr.
Ja, aber man muss ihm schon recht geben, dass er sagt, es war ein angemessenes Samstagabend-Topspiel, oder? Ja, eure Noten sind auch nicht so euphorisch wie die Stimmung nach dem Spiel. Ihr habt euch das sehr gut freimachen können, offenbar. Ich war fast etwas erstaunt, aber ich bin ja häufiger mal erstaunt. Also, so, bis auf Schleimer habt ihr, glaube ich, beide eine 1 gegeben. Oder 1,5?
1,5.
Ja, so 1 minus.
Ja. Ja. Aber bei allen anderen liest sich das wie nach einem 0:0 ohne große Höhepunkte irgendwie.
Na gut, man muss natürlich sagen, weißt du, die Noten sind halt auch entstanden in der zweiten Halbzeit.
Beim Flohnet.
Pfiff mehr oder weniger. Und ich habe sie dann sogar noch ein bisschen nach oben korrigiert im einen oder anderen Fall, weil sie dann halt doch noch 3-1 gewonnen haben. Aber ich fand es trotzdem jetzt nicht... Es war eine gute Mannschaftsleistung, aber einzelne Spiele jetzt rauszuheben. Ich fand Tempelmann fand ich ganz okay.
Das ist lustig.
Reicht aber dann auch nicht für die 2, irgendwas, weil dann auch nur ein Dreier. Und Dovedan hat eine 2,5. Weil er hat natürlich ein schönes Tor gemacht, aber er hat natürlich auch wieder Szenen gehabt, die einen wahnsinnig machen. Also wo er dann halt wieder einen Foul provoziert, was halt keins ist und halt sich fallen lässt oder dann wieder eine gute Angriffsaktion macht und dann wieder ein dummes Foul selber
Frevel.
Macht, gepfiffen wird. Ja, ist so. Ja. Also war jetzt auch nicht alles, aber er war schon sehr engagiert und beweglich und war schon in Ordnung. Und, aber halt nicht mehr als eine 2,5.
Ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Flo, du wolltest noch irgendwas Lustiges
sagen? Ja, die Tempelmann-Bewertung finde ich interessant, weil ich hatte es im Stadion auch so ähnlich empfunden. Aber ich mache ja meine Noten, wie du richtig sagst, nicht direkt danach, sondern so ein bisschen mit Abstand. Also bei mir ist der Abstand dann auch heute Morgen und da hast du natürlich dann auch wieder so ein bisschen einen anderen Abstand. Ja, er ist öfters einmal durchs Mittelfeld gedribbelt und andererseits waren aber auch wieder Sachen dabei. Also es gab so einen Ballverlust, der dann spät zu einem Konter führt. Er gewinnt 2 von 7 Defensiv-Zweikämpfen, drittmeiste Ballverluste. Ich fand ihn dann im Nachgang, je mehr ich drüber nachgedacht habe, deutlich schwächer. Ich fand dafür aber zum Beispiel Christopher Schindler deutlich besser, als ich es im Stadion empfunden habe. Also, wenn du dir dann auch so die Szenen anguckst, wo er den Ball dann eben, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, wo er den Ball raushaut und wie viel und wie dominant er dann doch auch in den Zweikämpfen war. Also ich glaube, er hat insgesamt fast gar keinen verloren, wenn man sich das anschaut. Also auch in der Luft.
Ja, ganz am Anfang hat er mal einen Ballverlust, ne? Im Aufbau.
Ja, aber er hat.
Ja, und auf den nageln wir ihn fest.
Genau, das, aber
ich hasse, ne, aber es, ich hasse so, es, wenn der Flo mit irgendwelchen Fakten meine Bewertungen kaputt macht.
Ja, das schneide ich raus.
Das Schöne ist ja, es sind Noten und Noten sind nie objektiv, also ist auch wieder wurscht.
Ja, vollkommen wurscht, das sage ich ja immer, aber mir ist halt aufgefallen, dass sie jetzt gar nicht so nach Aufstieg und 3-1 in einem stimmungsvollen Stadion gegen den beinahe Tabellenführer.
Aber es ist ja auch schon so, ne? Ich sag mal, beide Trainer dann nach dem Spiel auch gesagt, naja, so ein bisschen ist es ja auch irgendwie ein Unentschieden-Spiel.
Und ja.
Ja, so würde ich das auch sehen.
Eskar Sørensen habt ihr auch ein bisschen schlecht wegkommen lassen, den besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Jetzt fange ich das wird der neue Erzählstrang in diesem Podcast. Aber er fehlt nächste Woche, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, der gelbe fehlt.
Wer ersetzt ihn denn? Das würde mich, wir kommen ewig nicht zu diesem Dovedan.
Florian Hübner würde ich mal drauf tippen, der eingewechselt wurde.
Völlig klar.
Ja, glaubt ihr, dass er inzwischen so weit wiederhergestellt ist, dass er auch beginnen kann?
Ja, sonst wäre er ja nicht im Kader. Sonst wären ja andere, also ich meine, es ist ja weder Schub, also Knote ist wieder gesperrt, das ist was anderes, aber ist glaube ich auch zusätzlich angeschlagen. Schufer spielt U21, ja, da muss man schon davon ausgehen, dass Hübner das macht.
Dann wäre erstmals diese Sommer-Innenverteidiger-Pärchen Neuverpflichtungsdings beieinander.
Ja, von Beginn an, ja. Eingewechselt worden ist er schon ein paar Mal.
Ja, freuen wir uns darauf, gegen Duxch und Fülle, Lücke.
Genau da die, ja, ach, ist glaube ich wurscht.
Ist wurscht, ne? Gut, dann das Tor. Mach Hübner.
Ja, Hübner ist, ja, er ist halt bisher kaum zum Zug gekommen, ne? Also das ist ja, weil er ja so lang verletzt war. Ich glaube, an sich, wenn man sich das so anschaut, ist er ja jetzt, ich fand ja seine Verpflichtung per se auch nicht schlecht. Ich fand nur, dass ich ihn nicht geholt hätte aufgrund von Alter und Verletzungsanfälligkeit. Das ist ja eher das Problem gewesen.
Und Grätschenvorliebe.
und Grätschenvorliebe, ja, das ist
ein toller Text, an den ich gern zurückdenke.
Du hättest ja auch Kilian Fischer nicht geholt.
Das ist richtig. Das gebe ich unumwunden zu, denn ich, also das heißt ja auch nicht, dass es nicht jemand noch geeigneteren gegeben hätte.
Ja, aber geeignet ist er.
Tatsächlich schon. Also kann man ja durchaus auch mal sagen, habe ich ihm ehrlich gesagt in der Form auch nicht zugetraut, dass er das so schnell so hinkriegt. Also inzwischen ist es wirklich nur noch ein, er macht halt noch Dinge, die jemand in dem Alter mit wenig Rechtsverteidigererfahrung in der zweiten Liga tut. Das passiert ja halt manchmal, dass er mal ein bisschen komisch steht oder so. Aber ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr drüber unterhalten, ob da nicht Enrico Valentini spielen sollte, weil er halt einfach nach vorne ja ganz andere Dynamik hat und damit auch die gegnerischen Spieler ja ganz anders bindet, als Valentini das tut. Ob man ihn vielleicht irgendwann mal eine Station weiter vorne ausprobiert und dann Valentini dahinter absichert, das wäre vielleicht was anderes. Aber ich glaube, also ich sehe ihn jetzt erstmal festgespielt.
Ja. Einspruch, Uli, oder?
Nö.
Vollste Zustimmung.
Und dass er manchmal Dinge tut, die man als Rechtsverteidiger nicht tut, das macht ja der andere auf der anderen Seite auch. Und der macht es schon länger. Insofern. Das ist eine lässliche Sünde.
Kann mich gar nicht erinnern. Gab es gestern viele Flanken eigentlich? Nee, ne? Es wurde versucht, spielerisch in den
Strafraum. Aufgrund der Tatsache, dass da in der Mitte
dass eben da zwei, drei ganz, nicht ganz kleine.
Ja.
Ja, rumstehen. Okay. Also, das Tor. Vorbereitet von Johannes Geis. Wie sehr hat euch denn dessen Rückkehr in die Startelf überrascht?
Na gut, es war ja mit der Systemumstellung verbunden. Also ich hätte jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass er, wenn er im System bleibt, dann halt mit einer Doppel-Sechs mit Kraus und Tempelmann wieder spielt. Das war schon überraschend. Aber das war ja systembedingt.
Ja.
Und er hat ja immer gesagt, wir werden den Geisi irgendwann wieder brauchen. Und jetzt war es halt soweit.
Ja. Also in dem Moment, ich war ja in einem englischsprachigen Zweitliga-Podcast zu Gast, wo man
genau das gibt. Also Flo aus der Kiste.
Genau, als Flo aus der Kiste, wo man halt gemerkt hat, dass die Leitung von Zabo nach Australien doch ein bisschen länger ist.
Das würde ich nicht darauf schieben. Ich würde sagen, da ist jemand einfach technisch noch unbegabter als ich. Und deshalb.
Ja, wir haben halt mit Skype aufgenommen. Das ist vielleicht halt einfach das ist halt nicht die beste Lösung.
Oh, habt ihr euch gesehen? Also habt ihr mit Video? Ja, okay. Ja. Das habe ich mir ja noch nie getraut. Wir sehen uns ja hier nicht, weil mich manchmal Menschen fragen, ob wir uns sehen. Ich habe immer Angst, dass dann die
Tonqualität
sinkt.
Aber das wäre auch meine Angst. Aber von daher, ne, und da bin ich ja gefragt worden, wie ich aufstellen würde. Und ich habe ja da auch so ein bisschen sinniert, ob nicht 4-4-2 mit Raute mehr Kompaktheit in der Mitte gegen ein System, das viel über außen läuft, sinnvoll ist oder eben gerade nicht sinnvoll ist. Aber in dem Moment, wo du die auf Raute stellst, hast du Geis natürlich und dann stellst du Geis noch ein bisschen tiefer gegen die langen Bälle, die kann er abfangen. Andererseits hast du natürlich auch mit Geis wieder jemanden, der nicht so ganz schnell ist. Also na, muss man abwägen. Aber jetzt in dem Moment hat es mich gar nicht so sehr überrascht und er hat ja seit die Pause anscheinend auch dazu genutzt, dass seine Standards deutlich präziser werden.
Ja, das erste Mal gesehen beim 1:0. Ein Freistoß herausgeholt von Nikola Dovedan und dann veredelt auch noch von Nikola Dovedan. Wie ging das, dass Nikola Dovedan da per Kopf trifft? Ihr habt euch danach mit ihm unterhalten in der sogenannten Mixed Zone. Ein großartiger Gesprächspartner, oder?
Ja, lustig ist er immer, das muss man lassen. Ne?
Ja.
Der Flo hat ihn ja gleich gefragt, ob es noch ironischer ginge. Irgendwie.
Genau, ob es ironischer geht als
Kopfballtor von Dovedan nach Geis Freistoß.
Du hast deinen Tweet in
eine Frage umgewandelt.
In die wirkliche Welt transportiert, sehr gut.
Ja. Er fand es nicht ironisch.
Nett?
Nein.
Ja, ganz normal, oder? Dass Dove dann per Kopf aus Elfmetern
genau.
trifft.
Er hat er hat's, um den Altherrenwitz zu bedienen. Ne? Er hat quasi gesagt, es kommt auf die Technik und nicht auf die Größe an. Und
Altherrenwitze also, sind sehr beliebt hier bei uns. Da. Das können wir. Wir sind ein einziger Altherrenwitz eigentlich.
Timing und damit, Sprungkraft, also, hat er gesagt.
Ja, er hat es schöner formuliert, aber.
Timing und Sprungkraft ist gut. Ja, aber ja.
Ja.
Und dass man ihn wohl ein bisschen unterschätzt hätte. Also die Darmstädter. Ich glaube, die haben ihn nicht unterschätzt, die haben ihn einfach nicht gesehen. Also ich bin auch
ja. der Überzeugung. Wie groß war dieser Aaron Seidel?
1,99, sagt er laut Statistik.
Ja.
1,99, ja.
Der wird sich auch Fragen gefallen lassen müssen, wenn er wieder heim nach Darmstadt kommt, wie das passieren konnte. Aber das soll nicht unser
Und wir haben ja wirklich noch debattiert. Ich bin auch immer der Meinung, der war nicht unhaltbar, der Kopfball.
Ja.
Flo sieht es anders, aber
der ist dran, der Torwart
mit der Hand und dann kann man erhalten.
Und das sagt er eben. Ja. Ich bin auch, warum siehst du das anders? Ich bin da eher beim Uli. Warum siehst du das anders?
Nee, weil der einfach so platziert ist. Der geht ja direkt, der Schuhen muss ja sich quasi die Hand brechen, dass er da noch hinkommt.
Okay. Ja, guter Torwart macht auch das. Aber, ja.
Der Köpke hätte ihn gehabt.
Also, Pascal. Ja, das war eine sehr schöne Frage von dir, Flo, in der Pressekonferenz, als du Robert Klaus gefragt hast, ob, wie war der genaue Wortlaut? Keine Ahnung, aber...
Ob er denn dankbar ist.
Ja, genau, dass das Tor gefallen ist.
Ja. Dass das Tor gefallen ist, ja.
Ja, okay, aber da kommen wir noch drauf. Jetzt haben wir mal dieses 1-0, Nikola Dovedan. Muss man den jetzt fangen wir richtig an. Muss man den Vertrag von Nikola Dovedan nicht doch noch verlängern?
Habe ich Hecking gefragt. Gefragt nach dem Spiel, ob es jetzt nochmal Nachverhandlungen gibt.
Mhm.
Und er meinte dann, nein, wenn man sich für was entscheidet, dann bleibt man auch bei der Entscheidung. Und er hat nochmal betont, dass er den Dovedan ja total gern mag, weil das ja so ein Spieler ist, der auch bissig ist und anderen auf die Nerven geht. Und das mag er eigentlich als Typ, aber man hat sich jetzt entschieden und man muss immer das Gesamtpaket sehen. Also ich glaube, der hat da ganz viel unseren Podcast gehört, weil wir das ja auch immer gesagt haben. So Preis-Leistungs-Verhältnis.
Grüße.
Und deswegen hat man sich halt entschieden, da nicht gemeinsam den Weg weiterzugehen. Und da wird sich auch nichts ändern.
Da würde ich mich mal noch nicht festlegen, weil was ist, wenn jetzt Dove dann in jedem Spiel ein Tor schießt bis zum Saisonende, was ihm ja
dann
durchaus
zuzutrauen ist. Unterschreibt er woanders einen hochdotierten Vertrag.
Ja, und dann werden wir hier an dieser Stelle über die Verantwortlichen schimpfen, wie sie sich diesen Topspieler haben entgehen lassen können. Also du glaubst auch nicht, dass da nochmal nachverhandelt werden sollte, Flo?
Nee, auf gar keinen Fall.
Das ist eure Sturheit, wie ihr diese Personalie betrachtet. Nötigt mir Respekt ab. Das muss man auch mal so durchziehen. Gut, also tschüss Aufstiegsheld heißt es dann. Nikola Dovedan, da mache ich, glaube ich, dann nochmal einen Podcast mit ihm und sage euch nicht Bescheid. Oder darf er dann euch beschimpfen? Einfach 70 Minuten lang. Es ist schön, euer Schweigen gefällt mir auch immer sehr gut. Jetzt bringt ihr mich damit aus dem Konzept. Ich habe mir heute Notizen gemacht. Ich glaube, die sind alle schon abgearbeitet. Dann können wir jetzt auch Schluss machen. Aber es ist ja erst Halbzeit. Ist bis zur Halbzeit noch irgendwas passiert, an das ich mich nicht mehr erinnern kann?
Hat man den Schindler-Kopfball jetzt schon aus...
Nee, ja, oh, tatsächlich. Stimmt.
Ja? Also schon, wenn wir die Darmstädter-Chancen aufzählen, dann sollte man das ja auch nicht unerwähnt lassen.
Sehr akrobatisch.
Ja. Ja.
Und Frank Steinmetz wurde wieder von allen gelobt. Oder?
Weil jetzt mal die Standards funktioniert haben.
Ja. Es ist noch keine zwei Wochen her, da haben alle über die Standards geschimpft und diesmal haben sie funktioniert gegen diese Riesen aus Darmstadt. Diesmal war die Gier anscheinend da, um eine Brücke zu schlagen zu unserer letzten Folge.
Ja. Du hast die Gier.
Ich weiß es nicht. Wenn mir irgendjemand liefert mir eine Erklärung und die glaube ich, dann halt einfach treu doof, wie ich bin. Was war es denn dann, wenn es nicht die Kier war?
Ach, letztlich ist das, glaube ich, alles einfach Zufall.
Das hatte der Trainer auch so gesagt.
Entschuldigung. Ja, also war es einfach nur Zufall, dass jetzt halt mal zwei...
Er hat ja gesagt, ne, die es ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit.
Ja, da ist es das. Erhöht sich
es hat, erhöht es sich hat die schon Wahrscheinlichkeit. Was damit zu tun. Naja, die Wahrscheinlichkeit an sich ist natürlich immer gleich, aber eben. Wenn du es...
Das ist ja dann auch nur Aberglaube, ja. Den er mir vor kurzem vorgeworfen hat, als ich ihm diese hervorragende Aufstiegsstatistik vorgerechnet habe, dass der Club mit so und so vielen Punkten nach so und so vielen Spieltagen immer aufgestiegen ist. Da kann ich es ihm jetzt heimzahlen. Selber abergläubisch. Ja. Also. Was jetzt, Glück oder?
Also die zweite, mal vorauszuspringen, die Ecke von Dumann zum 2-1 war natürlich schon wirklich sehr gut getreten, das muss man schon mal sagen. Also auch besser als die von Johannes Geis.
Okay. Wo war da der qualitative Unterschied?
Dass die den Kopf gefunden hat eines Mitspielers, der dann reinköpfen kann. Also so, die Freistoßflanke ja, war natürlich sehr schön von Geis. Also man
muss ja, du hast es auf die Ecken bezogen.
Die war schon sehr perfekt. Also ich weiß nicht, ob er Dovi dann finden wollte. Vielleicht hat er ganz jemand anders gesucht.
Da bin ich mir sehr sicher.
Alle suchen Dovi dann.
Damit haben wir schon wieder einen Podcast-Titel. Wobei, ich hatte vorhin noch eine andere Idee, aber naja. Wollen wir in die zweite Halbzeit gehen oder noch irgendwas Grundsätzliches ausdiskutieren? Fischstäbchenpizza, Uli, hast du jetzt schon eine gegessen?
Er ist im Tiefkühlfach. Ich habe sie gestern beim Einkaufen endlich mal entdeckt. Ist also okay. Unausgepackt im Tiefkühlfach. Ich kann vielleicht nächste Woche dann einen Erfahrungsbericht abgeben.
Zeit wird. Sind ja schon.
Ja, ja die gab es aber wirklich. Ich war jetzt da erstmal lange Zeit nicht unterwegs und die anderen Haushaltsangehörigen haben, glaube ich, nicht so diesen Ehrgeiz entwickelt, das Ding wirklich zu sehen.
Damit mein Respekt an die anderen Haushaltsangehörigen. Ihr habt noch Ehre.
Musste der Chef selber einkaufen gehen. Aber
ja, also
jetzt ist er da.
Nächste Woche gibt es dann den Testbericht von Uli Dickmeier. Zweite Halbzeit, 1:1. Überraschend? Weniger überraschend? Nein, weil?
Der Anfangsphase auch.
Also wir haben, glaube ich, auf der Pressetribüne wirklich den traditionellen Satz gesagt, naja, lang dauert es nimmer. Ja. Das waren, glaube ich, wirklich dann noch 20 Sekunden, dann war es dann auch so weit. Ja. Das hat sich wirklich angedeutet.
Ja, und danach hat Darmstadt gewechselt. Auch das war eine Frage auf der Pressekonferenz, ob sie sich damit selbst aus dem Spiel genommen haben. Was ist eure Einschätzung? War wirklich vielleicht nicht so die ganz geile Idee, oder? Um den Flow ging es da.
Ich fand trotzdem, dass Darmstadt dann eigentlich noch so gefühlt eher am Drücker war. Also wir hatten jetzt, glaube ich, eher so damit gerechnet, wenn noch was passiert, dann eher für Darmstadt. Es gab ja noch diese Riesenchance, wo, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war, Luca Pfeiffer knapp vorbeirutscht am Ball, oder?
Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wo Tempelmann den Ball verliert und dann kontern die komplett drüber über den eingewechselten Leipold, der, und dann schießt, ich glaube, es ist Pfeiffer, der dann am rechten Tor vor Pfosten also vorbei.
Kann das auch in die andere Richtung kippen, natürlich,
der Detail. Ja. Wie war denn die Stimmung? Die Ultras wieder in der Nordkurve?
Ja, haben ja ziemlich Show gemacht bei ihrer Rückkehr ins Max-Morlock-Stadion. Wird teuer, glaube ich.
Ich weiß nicht, wie viele Bengalos... Oder ist es ausgemacht, dass momentan jeder, weil es ja jede Fanszene macht, jeder hat,
jeder
einen,
darf mal. Ja,
hat eines frei?
Ja, gab ja auch noch ein paar Spruchbänder, die vielleicht auch nicht so... Hat auch Hacking übrigens danach thematisiert, nochmal kurz.
Grüße an Dietmar Hopp gab's.
Ja, kam auch von den Spielern, ne, dass diese Fans das mal schon auch ein Faktor waren. Also hat auch der Trainer gesagt, gerade nach dem 1-1 wäre da halt wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch so betretenes Schweigen gewesen.
Ja, wie gegen Dresden erlebt.
Doch weitergemacht und haben dann auch diesen Push gegeben an die Mannschaft, das halt nochmal zu versuchen. Also war schon so, dass man das Gefühl hatte, da passiert nochmal was. Also
ja. Ja, also ich fand es auch interessant, dass jemand wie Lukas Schleimer das von sich aus im Gespräch dann betont. Und ja, also ich fand es auch auffällig, dass es anders war. Das ist eben nett. Es war, ich meine, das ist ja immer der Vorwurf in Richtung Ultras, es sei nicht situationsbezogen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz gut, dass es nicht situationsbezogen ist, sondern man macht halt einfach weiter und schweigt nicht. Also
exakt. Das von ist daher, ja dann, da ist man ja bei der grundsätzlichen Diskussion dann auch wieder. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Argument pro Ultras. Sehr viele Gegenargumente liefern sie oft genug selbst.
Ich fand aber auch, das Hopp-Spruchband muss man ja auch im Kontext sehen, weil das war ja quasi das letzte Spruchband, das sie gezeigt hatten, bevor sie nicht mehr ins Stadion gekommen sind. Und deshalb war es halt einfach ein Rückbezug.
Eine so Reminiszenz.
Wo war man denn stehen geblieben? Also, man kann natürlich über Stil und so weiter kann man ja durchaus streiten, aber ich fand es jetzt sogar eigentlich fast selbstironisch. Fast.
Ja, ich fand es vor allem witzig, aber gut, das darf man wahrscheinlich in einem öffentlichen Podcast nicht sagen, deshalb schneide ich das raus. Aber sie hätten auch nach dem Impfstoff mal fragen können, wo der eigentlich. Naja. Dietmar Hopp, Diskussionen erst wieder nächstes Jahr, wenn das ein
Wenn es wieder gegen Hoffenheim geht.
Ja, der sich mit der ersten Liga beschäftigt. Noch müssen wir auf Sandhausen und sonstige Sachen blicken. Aber jetzt habe ich natürlich dieses 1:1 fast vollkommen übergangen, diesen Wahnsinn. Pascal Köpke, habt ihr den sprechen können nach dem Spiel?
Nein,
oder?
Nein. Man kriegt ja immer nur zwei. Und das war Dovedan und Schleimer. Was jetzt auch nicht die schlechteste Wahl war.
Nicht die schlechteste Wahl, aber man hätte schon gerne gewusst, was Pascal Köpke sich gedacht hat, als er wie einst sein Vater zu einer Glanzparade im Max-Morlock-Stadion angesetzt hat.
Ja, der Vater hätten wenigstens sicher gehabt.
Wahrscheinlich, ne? Oder so weit rausgeboxt, dass er in der Seitenauslinie, über der Seitenauslinie gelandet wäre. Wir hatten heute Morgen mit dem Kollegen Wolfgang Lars in unserer Redaktionskonferenz die Diskussion, ob man nicht, wie war die genau, Uli? Kannst du dich erinnern? Ob er nicht Rot und Elfmeter hätte pfeifen müssen, Schiedsrichter, der fast wie Gerch hieß, habe ich in Erinnerung. Gerach, glaube ich, oder sowas. Aber das nur nebenbei. Hätte er nicht, ne? Der muss erstmal das Spiel laufen.
Er hat diskutiert heute früh, das Tor ist ja ein Fakt und du weißt ja nicht, ob sie den Elfmeter verwandelt hätten. Also würdest du ja Darmstadt de facto dann bestrafen. Also du kannst ja nicht den Vorteil dann wegnehmen. Ja, und ob sie dann in Überzahl, ist ja auch hypothetisch, ob wie das Spiel dann gelaufen wäre, auch wenn dann Darmstadt mit einem Mann mehr das zu Ende gespielt hätte, man weiß es einfach nicht.
Ja.
Insofern fand ich das schon korrekt so und ich glaube auch dem Regelwerk entsprechend, dass er weiterlaufen lässt, nachdem das Tor dann gefallen ist, Köpke eben nur gelb und nicht rot bekommt.
Ebenso der Meinung, Flo? Falls man hier im Hintergrund komische Geräusche. Ja,
komische Geräusche, das ist eine Nähmaschine.
Ja, das ist irgendein Wasserzähler, keine Ahnung was. Ich bin heute an einem ungewohnten Ort und immer wenn jemand Wasser anmacht, dann klingt das so. Also, naja, Flo, wir ignorieren dieses Wasser.
Ja, ich bin abgelenkt von diesem Specht.
Ja. Ich auch einfach, ich wundere mich gerade, warum so lange im Wasser, aber gut, meine Familie ist halt auch etwas sonderbar und versucht mich hier zu boykottieren, wann es ihnen nur möglich ist, weiß man ja. Also, Flo?
Was war die Frage?
Ich habe keine Ahnung.
Also ich hab die Entscheidung als korrekt erachtet.
Ja, genau.
Ja, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
Es war schon eine große Dummheit von Pascal Köpke. Eine sehr sympathische, aber eine auch
eben. Es war eigentlich eine große Dummheit von Luca Pfeiffer, den Ball noch ins Tor zu schießen.
Ja. Aber der hatte lange nicht getroffen, deshalb wollte er mal.
Ja, und wie gesagt, das ist ja alles hypothetisch. Also, ob dann der Elfmeter reingeht, ob du dann wirklich in Überzahl einen Vorteil draus ziehst, das weiß man ja nicht. Also ich glaube, insofern nimmt natürlich jeder erstmal das Tor mit.
Ja.
Okay. Ja, aber stimmt, man hätte dann natürlich Köpke nicht gegen Schleimer auswechseln können. Also es wäre dann definitiv anders gelaufen.
Ne? Und Köpke wäre gesperrt gewesen in Bremen, wie es der Trainer dann während der PK auch gesagt hätte. Und ja, es hätte alles etwas verkompliziert und so ist es gut ausgegangen, weil Lukas Schleimer eingewechselt worden ist und weil Thailand Duman glücklicherweise auch eingewechselt worden ist. Duman spielt immer, hat Flo Zenger vor dem Spiel mir auf Twitter erklärt. So. Bei mir auch. Er hat geholfen. Beide haben sehr geholfen nach ihrer Einwechslung, oder?
Wobei es lustig war, weil bei Schleimer war wirklich kurz nach seiner Einwechslung wieder eine Szene, wo Flo und ich uns so anschauen und sagen, typischer Schleimer. Also war ja Überzahlsituation, glaube ich, und hat irgendwie alle Möglichkeiten, spielt den Ball aber halt dann genau zum Gegner. Und wo wir uns schon wieder an den Kopf gelangt haben, gedacht haben, das ist halt wieder ein typischer Schleimer, aber das andere war halt dann auch wieder ein typischer Schleimer.
Ja.
Also er ist halt immer schon für eine Überraschung gut. Oder auch wie er das dritte Tor dann rausholt oder erzwingt, das hat schon was.
Ja.
Ja, wie er da mit ganz, ganz viel Dynamik plötzlich in den Strafraum reingeht und jeder denkt, ist doch eigentlich schon aus, aber ne.
Ja, Systemumstellung, da ging es dann auch wieder. Formationsumstellung, und dann ist es wieder mehr in Richtung 1. FC Nürnberg gekippt, dieses Spiel, oder?
Also ich fand's auch, ich habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich dazu nichts gefragt habe, weil Robert Klaus so auf der Mentalitätsschiene momentan reitet und sowohl gegen Dresden als auch jetzt betont, die psychologischen Aspekte des Spiels betont, da traue ich mich irgendwie nicht, was Taktisches zu fragen, weil ich hatte nämlich schon das
Gefühl. Seit Jahren versuchen wir, dich von diesem taktischen Quatsch wegzubringen und Robert Klaus schafft's mit 2 Heimspielen, das ist auch sensationell. Vielen Dank. Grüße an Robert Klaus. Ja,
aber ich fand's schon auffällig, weil sobald dann wirklich alle drei wieder auf dem Platz waren, die waren natürlich dann auch noch frisch, war's schon deutlich besser im Vortrag und man ist eher nach vorne gekommen und auch in den Strafraum wieder reingekommen. Ich meine, die Idee, dass man flach im Strafraum spielt, hatte man ja vorher auch, aber es war halt einfach eine andere Dynamik dann auch wieder da. Klar, gelöst oder auflösen tut sich das Spiel dann dadurch, dass das wieder ein Standard ist, aber trotzdem war es irgendwie find's nicht so recht greifbar, aber es war dann irgendwie doch anders und der Club war irgendwie dann doch wieder besser im Spiel.
Ja. Mats Müller-Dähli, müssen wir über den noch reden?
Ja, also wie gesagt, er hatte das mal ein paar so kleinere Schlampigkeiten im Spiel, die man eigentlich nicht so gewohnt ist. Und es hat dann auch so der finale Pass oder die finale Idee, die hat er halt auch gefehlt. Aber er macht halt trotzdem, finde ich, immer in einem Spiel so viel Gutes oder mit seiner Ballbehauptung,
seiner
Technik, die halt andere, was man von anderen gar nicht erwartet, bei ihm ist das halt schon normal.
Ja.
Ich habe eine 3,5 gegeben, weil ich, selbst wenn er einen schlechten Tag hat, ist halt immer fußballerisch noch eine Klasse besser als der Rest. Ja. Aber man hat halt auch wieder gesehen, ein Torjäger wird's nimmer, hat wieder einen Abschluss gehabt, der halt dann in die Kategorie harmlos fällt. Und es ist halt trotzdem, war viel brotlose Kunst dabei bei ihm.
Ich fand ihn gestern ziemlich stark eigentlich. Du, Flo? War okay. Ja. Wir haben ja unter der Woche habe ich eine Geschichte geschrieben über Mats Müller-Dähli und seine Torungefährlichkeit und dass er aber sonst alles super macht. Und dass er sonst alles super macht, wusste ich natürlich nur, weil mir Florian Zenger ein paar statistische Daten zur Verfügung gestellt hat. Wo ist er überall super? Erinnerst du dich noch genau?
Vor allem den Ball ins letzte Drittel bringen. Sowohl mit dem Ball am Fuß als auch mit dem Dribbling als auch Bälle in Tornähe anbringen.
Ja. Also alles, was ein Vorarbeiter so braucht auf herausragendem Zweitliganiveau eigentlich, da kann man es dann auch akzeptieren, dass er halt absolut nicht Tore schießen kann, außer so Traumtore wie gegen, was war das, Heidenheim? War das so? Nee. War das nicht ein Distanzschuss im Hinspiel gegen Heidenheim?
Puh.
Jetzt hoffe ich sehr, dass ich recht habe und ich mich mal an was erinnern, dass ihr euch nicht erinnert, aber ja. Ich traue mich jetzt nachschauen. Nicht, dass ich meine eigenen Mythen hier entlarve. Okay, ja, Lukas Schleimer trifft per Kopf. Da war gerade ganz gute Stimmung in der Nordkurve vor diesem Tor, oder? Es brannte lichterloh und alle Menschen haben gesungen. Selbst auf der Gegengerade, habe ich irgendwo auf Twitter gelernt, standen die Menschen. Also hat das Stadion auch seinen Anteil an diesem 2-1.
Fadi, du bist gerade sehr leise. Ich weiß nicht, ob das nur mir
ist. Ich bin sehr leise.
Jetzt bist du wieder lauter.
Jetzt bin ich wieder lauter.
Gerade fast nicht zu verstehen, aber ich glaube, du hast irgendwas vom Stadion gesagt, ne?
Ich habe versucht, dazu zu bringen, dass ihr sagt, dass das Stadion, dieses stimmungsvolle Stadion, das vor dem 2-1 ja lichterloh gebrannt hat, dass das schon auch seinen Anteil hatte an diesem Tor.
Ja, glaube ich schon.
Okay.
Also das haben die Spieler ja auch explizit bestätigt, dass das schon nochmal so einen Push gegeben hat und sicherlich sein Anteil hat, doch, das kann man das sagen.
Womit wir dann zur Frage kommen, steigt der erste FC Nürnberg denn jetzt auf? Florian Zenger hat heute natürlich schon für Clubfans United seine Analyse geschrieben und es ist rührend, eben beim Versuch zuzuschauen, nicht sich vollkommen der Euphorie hinzugeben, sondern immer noch ein paar mahnende Zwischensätze einzustreuen. Also du glaubst jetzt auch, dass der Club aufsteigt, Flo, oder?
Natürlich voll.
Ja, wirklich. Man liest es sehr deutlich raus. Man merkt halt aber auch, wie du dich gegen diese Erkenntnis wehrst. Was spricht noch dagegen?
Dass sie 3 Punkte und das schlechtere Torverhältnis hinterher sind.
Ja. Was aber kein Problem ist, wenn nur noch immer noch fünf Spiele ausstehen, da holt man das doch locker auf.
Kann man auch nicht.
Hast du dich zumindest ein bisschen, kannst du dich mit der Idee des Aufstiegs inzwischen ein bisschen mehr anfreunden als noch vor 3 Wochen?
Ein bisschen. Aber ich glaub's immer noch.
Uli?
Same hier.
Ja.
Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, oder hast du überzeugt, ich würde mich ja gern irren, aber ich glaube, dass es halt am Schluss einfach nicht ganz reichen wird, weil du halt dann einfach solche Spiele hattest, jetzt wie Dresden oder, ohne wieder darauf rumzureiten, Ingolstadt, die dir halt am Schluss einfach fehlen. Und ich glaube nicht, dass der Club jetzt in Bremen gewinnt, in St. Pauli gewinnt. Kiel hat man gesehen, die haben den HSV heute geschlagen, also das ist ja alles keine Laufkundschaft und diese Mannschaft ist halt an guten Tagen schon zu großem fähig, aber an schlechten Tagen halt auch zu ganz anderen Dingen fähig. Und ich glaube, das wird ja auch bis zum Saisonende treu bleiben, diese Inkonstanz. Und es werden Spiele verloren werden, wo man vielleicht denkt, naja, hätten wir das nicht gewinnen müssen. Und sie werden vielleicht auch wieder eins gewinnen, wo man nicht irgendwie mit rechnet, aber am Schluss wird es halt nicht reichen.
Ja.
Platz 5,
okay.
Also HSV bin ich inzwischen überzeugt, der kommt nicht mehr vorbei. Die haben ja wieder verloren in Kiel. Aber ich glaube, die 4, die jetzt davor sind, wird schwer. Vielleicht kannst du Darmstadt noch überholen, aber ich glaube, viel mehr ist dann.
Auch das schneide ich raus und bleibe bei Platz 2. Der Club steigt locker auf. Wahrscheinlich gewinnen sie sogar jedes Spiel jetzt bis zum Saisonende. Und verlieren dann halt obligatorisch am letzten Spieltag gegen
Schalke.
Gegen Schalke, ja. Das ist so meine Saisonprognose, aber es langt natürlich.
Obwohl Schalke keinen Punkt mehr bräuchte wahrscheinlich.
Ja, genau. Und trotzdem in Bestbesetzung.
Laden den Club dann 9:01 zum Tore schießen und nichts geht rein.
Ja. Und dann
das wäre der Klassiker.
Terodde. Spielt Terodde auf Schalke? Ich bring diese großen, bulligen Mittelstürmer Zweitliga immer durcheinander. Hofmann, Terodde. Dingsbums, ja. Okay, sonst noch was? Wir haben ein Thema jetzt großzügig ausgespart, von dem wir wissen, wie es lautet, aber wollen wir das jetzt noch besprechen, oder?
Nein.
Dann machen wir das machen wir das nicht. Ja, dann können wir jetzt schon gleich machen, oder? Liegt euch noch was am Herzen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich bin ein bisschen
über Essen haben wir wenig geredet diesmal, ne?
Sehr wenig, ja.
Wir haben Menschen, die nur zuhören, weil wir über das Essen reden.
Das siehst du, es hat uns geschrieben, und ich habe noch nicht geantwortet, eine Mail, die kommt meist an mich, weil ja bei den Artikeln auf nordbayern.de immer meine E-Mail-Adresse. Doris hat uns geschrieben, dass sie sich seit geraumer Zeit vorgenommen hat, uns zu schreiben und sich herzlich bedankt für den unterhaltsamen Talk inklusive Restaurant-Tipps, Geichs und so weiter. Und sie prangert an, dass der Flo und ich uns in der letzten Ausgabe dass wir einen Unterschied gemacht haben zwischen Moosbüffel und richtigen Oberpfälzern. Sie ist nämlich kommt aus Neumarkt, aus der Moosbüffel City, wie sie selbst schreibt. Sie nimmt uns nicht wirklich übel, aber wir dürfen ja über Oberpfälzer Witze machen, Flo, als selbst Oberpfälzer dürfen wir das machen. Also, Grüße zurück. Ich schreibe bestimmt auch noch eine Mail. Im Mail-Antworten bin ich echt manchmal sehr, sehr faul.
Und um das zu kombinieren jetzt noch mit Kulinarik-Tipp, es gab in meiner Jugend, und ich war schon lange nicht mehr dort, aber vielleicht weiß das jemand, ob es das noch gibt, in Michelfeld, Oberpfalz, bei Auerbach, den sogenannten Schnitzelwirt. Und da gab es Schnitzel, die waren so groß, dass die Pommes praktisch oben drauf gelegen waren. Also es war legendär. Das war so ein Wallfahrtsort fast schon für Schnitzelliebhaber. Also aber wirklich gut. Also nicht nur platt geklopft, sondern wirklich sehr gute Schnitzel. Und ich war da seit vielen Jahren nicht mehr. Aber falls es das noch gibt, kann man das mal gerne mir sagen. Dann würde ich da mal wieder hinfahren.
Da könntest du uns vielleicht...
Oder wir machen so einen Kadepp-Betriebsausflug mal.
Ja, das ist eine gute Idee. Hört sich
nach auf dem jeden Aufstieg Fall. Halt dann.
Ja. Ja, wir wollten
mit Dovidan.
Wir wollten, das ist ja sehr schön, Schnitzel essen mit Schnitzel beleidigen.
Das wär's doch eigentlich, ne? Ja.
Schnitzel beleidigen
mit Dovidan. Schnitzel-Podcast mit Nicola Dovidan. Da hätten wir alles unter einen Hut gebracht, was diesen Podcast auszeichnet.
Wir wollten heute auch Schnitzel essen.
Wir gehen Schnitzel essen mit Nicola
Dovidan. Ja, finde ich sehr gut. Und jetzt versuche ich das dritte Mal, dass ich heute auch Schnitzel gehen wollte, vor allem meine Tochter, aber dann war die Wirtschaft, in die wir gehen wollten, so unfassbar voll, dass wir wieder abziehen mussten und dann aber Ersatz gefunden haben in Götteldorf, in der Wirtschaft, im Gasthaus Fetz, die hier ja schon mal erwähnt wurde. Deshalb ging es einigermaßen glimpflich aus. Flo, bist du noch irgendwelche kulinarischen
Dinge? Gibt jetzt dann Essen. Mal gucken, was es wird.
Du weißt es nicht?
Nee. Oh.
Das ist allerdings mutig, dass du da gar nicht versuchst mitzureden. Ja, naja, dann machen wir ihn gleich. Zweimal habe ich ihn jetzt erraten.
Wer war letzte Woche? Auflösung?
Habe ich wieder vergessen.
Ich habe nicht gehört, ich weiß es nicht.
Samuel Slovak.
Ah ja, Samuel Slovak, stimmt. Den habe ich ja, bitte.
Gott sei Dank ist das nicht derjenige, den ich jetzt einfach mal ausgesucht habe, weil ich den letzten Podcast nicht gehört habe. Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich heute Samuel Slovak
ausgesucht. Aber ich warte ja immer noch darauf, dass wir mal einen zum zweiten Mal machen und es selber nicht checken, dass wir den schon gemacht. Also wär mal interessant, wie viele Gerichte wir inzwischen eigentlich schon hatten. Ob wir da nicht auch dann irgendwann mal ein Jubiläum feiern können. Aber das
Expected Gerch-Wert ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ab welcher Folge man dann den ersten doppelt hat.
Ja. Das macht dann Robert Klaus für uns. Der kennt sich ja auch aus mit Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich zumindest. Samuel Slovak war sehr einfach wegen des Tors im Olympiastadion, ne, Flo?
Zwei waren, oder?
Ja.
Aber genau, weil er erstmal der Letzte war, der ein Tor im Olympiastadion erzielt hat und jetzt war ja Türk Gücü da zeitlang.
Wieder da.
Ja, eine Zeit lang wieder da.
Hast du da jetzt während des Podcasts Mundspray verwendet, Uli, oder habe ich mir das jetzt eingebildet?
Nee. Das war Einbildung.
Ja.
Ich mag es aber vorm Gerch.
Ja, mach mal. Aha. Das habe ich doch gerade schon gehört, also das überprüfe ich
noch. Das war dein Wasserhahn wieder wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also, oh Gott, ich errate, wenn ich jetzt wieder einen errate, dann wäre ich mir selbst unheimlich.
Naja, der ist heute nicht schwer. Soll ich?
Sehr ja. gerne.
Also gut. Als Gerch von einem französischen Erstliga-Absteiger zum deutschen Erstliga-Absteiger Nürnberg wechselte, stellte er gleich sein gesundes Selbstbewusstsein zur Schau. Ich kann rechts wie links flanken, ich kann rechts wie links schießen, ich bin nicht der Langsamste und ich habe ein sehr gutes Spielverständnis, verkündete er bei seiner offiziellen Präsentation am Pfalzner Weiher.
Hört sich nach Nikola Dovedan an, aber der.
Allerdings gelang es dem flinken und trickreichen Offensivspieler, der an 2 Europameisterschaften und einer WM teilnahm und insgesamt 35 Länderspielen 5 Tore erzielte, beim Club nur selten diese überragenden Anlagen auch auf den Platz zu bringen. Dabei hat es recht gut begonnen. Gerch schaffte schnell den Sprung in die Stammelf und erzielte am 3. Spieltag sein erstes Tor gegen einen inzwischen im Amateurlager versunkenen Ex-Bundesligisten, wurde dann aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Am Ende der Saison standen 5 Vorlagen in 20 Einsätzen zu Buche. Zudem trug Gerch mit 2 weiteren Assists explizit zum Nürnberger Wiederaufstieg bei. Auf sein Bundesliga-Debüt musste Gerch dann aber bis zum 9. Spieltag warten. Im Kellerduell mit einem Club, dessen Mannschaft gerade ihre Trikots bei den Fans abgeben musste, gelang ihm beim 3:0 prompt sein erstes und auch einziges Bundesliga-Tor. Die anderen beiden Nürnberger Treffer steuerte damals ein Landsmann von Gerch bei. Nach einer enttäuschenden Saison mit nur 10 Einsätzen kehrte der extrovertierte und nicht immer pflegeleichte Profi, der sich nebenbei auch als DJ in der Techno- und House-Szene einen Namen gemacht hat, in sein Heimatland zurück, wo er noch für diverse Erst- und Zweitligisten auflief und seine Karriere in der 4. Liga ausklingen ließ. Danach heute er in seiner Geburtsstadt bei seinem ersten Profiklub an, wo er bis heute im Nachwuchsbereich tätig ist. Von übermäßiger Disziplinierung hält Gerch allerdings wenig. Klar, es gibt gewisse taktische Vorgaben und die Spielphilosophie des Clubs, aber ich will den Junioren auf dem Platz möglichst viel Raum zur Entfaltung ihrer Individualität lassen.
Ich habe ihn schon wieder erraten, oder?
Warte mal. Ich sage dir das leicht, ja.
Ha! Was für eine Serie! Und der Flo noch nicht?
Ja, doch auch. Aber du warst schneller.
Das beruhigt mich.
Naja, es gibt einen Hinweis, der es dann relativ.
Ja, mir ist es aber tatsächlich macht, ne? In der Sekunde vor dem einen Hinweis. Ist
echt?
Es mir, ja. Aber okay. Warum auch immer. Auch eine gute Frage wäre mal zu untersuchen, ob wir mehr so gescheiterte Existenzen als Gerch verbraten oder ob da mehr Publikumslieblinge und sonstiges dabei sind. Das soll der Flo mal eine Statistik machen. Den höre ich jetzt nimmer, entweder weil er keinen Bock mehr hat oder weil die Verbindung abgebrochen ist. Das weiß man nicht so recht. Ich tippe auf Zweiteres.
Bin noch da. Okay. Ich wollte testen, wie lange er überlegt.
Das ist schön. Immer mal die anderen so ein bisschen in Panik kommen lassen, finde ich sehr gut. Sollten wir hier viel häufiger machen. Ab nächster Woche dann. Gut. Nächste Woche gibt's
erst Ostermontag.
Ne? Stimmt. Ja. Da arbeiten wir am Sonntag nicht.
Also
ja.
Du schon.
Ich schon?
Ja.
Weil der Club am Sonntag spielt.
Ja.
Ja. Okay. Ja. Also dann nächste Woche tatsächlich erst am Montag Kadepp bei Podigi kann man in der derzeit immer auch schon sonntags anhören, wenn einem der Tatort zu lahm ist. Ja, gut, dann was macht ihr heute Abend noch? Essen, Flo Zenger?
Ja. Essen und eine Netflix-Serie zu Ende schauen.
Welche denn?
Was schaust du zu Ende?
Pieces of Her hast du, glaube ich. So eine achteilige Thriller-Serie, ganz spannend.
Ja?
Ja.
Okay. Du noch eine Empfehlung, Flo? Ja, okay.
Ich werde wieder Fußball gucken von da.
Ja, auch keine schlechte. Aber du hast jetzt Ferien, ne?
Ja.
Oder? Was hast du? Hast du dir irgendwas vorgenommen für die Ferien? Außer Fußball gucken?
Fußball gucken. Und Seminararbeiten korrigieren.
Ja, naja, gut.
Das wird spannend.
Seminararbeiten oder Fußball?
Nee, Seminararbeiten sind sehr spannende Themen dabei.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Visionen des Expansionismus und der Siedlungspolitik, eine Gegenüberstellung der Ideologien Manifest Destiny und Lebensraum im Osten.
Eieieiei, sowas macht der, jetzt wird hier wieder
Wasser. Das dreht gleich dein Wasserhahn.
der schreit, das klingt doch nach Putin. Was macht denn der für aktuelles Zeug, ja, der Zegger? So schwere Sachen, aber
Widerstand innerhalb einer Diktatur, Realität oder doch nur Science-Fiction, Vergleich zwischen Dritten Reich und Star Wars.
Auch gut.
Und um noch ohne Nazis zu arbeiten, wie ist es den Walt Disney Imagineers gelungen, so eindrucksvolle Attraktionen zu gestalten, dass Gäste glauben, sie selbst seien Teil der Handlung?
Würde mich alles ehrlich überfordern in der Beantwortung, aber deine Schülerinnen scheinen dann klüger zu sein als ich, was jetzt wahrscheinlich wenige überraschen wird. Kommen da dann auch coole Antworten dabei raus? Oder?
Ja.
Okay.
Also die Seminararbeiten sind in der Regel, also da habe ich ganz oft sehr, sehr gute mit sehr, sehr klugen Gedanken.
Und erarbeitet ihr diese Titel gemeinsam? Kommen die von den SchülerInnen oder denkst du dir irgendeinen
Quatsch aus? Ich denke mir da gar nichts aus, sondern es gibt ein Rahmenthema. Also bei uns war es in dem Fall Visionen. Mhm. Und innerhalb dieses Rahmenthemas wird dann gearbeitet. Und dann erarbeitet man gemeinsam ein Thema. Und das funktioniert dann ziemlich gut.
Wer kommt denn auf die Idee, Star Wars mit dem Dritten Reich zu vergleichen?
Naja, also da
Darth,
kann man
Darth
ja
Hitler
nur,
oder was?
Na, wenn man die Optik und so weiter, und es gibt ja durchaus auch Anlehnungen und so weiter. Also doch, funktioniert gut.
Naja, da könntest du ja nächste Woche ein bisschen von den Antworten in diesen Seminararbeiten erzählen. Falls man das, also von den Schlüssen, die da
gefunden. Ich werde berichten.
Und wir können uns bis dahin eigene Gedanken zu diesen Themen machen und dann vergleichen wir. Das ist unsere Aufgabe, Uli, bis nächste Woche. Zu diesen drei genannten Themengebieten mindestens zwei kluge Sätze sagen zu können. Oder ist wahrscheinlich zu wenig, ne? Zwei Minuten referieren zu können über unsere Meinung. Das finde ich eine schöne Hausaufgabe. Würdest du dann unsere Aussagen dazu auch live benoten, Flo, und vergleichen mit denen deiner SchülerInnen?
Kann ich gern.
Das hört sich doch mal wieder nach einem echten Kadett-Projekt.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Ja. Ja. Ich nicht. Von mir sind die Menschen das Scheitern gewohnt. Und da, also, ich würde mir jetzt, wenn ich die Themen nicht schon wieder vergessen hätte, würde ich mir jetzt schon was zutrauen, dazu zu sagen. Aber mit einer Woche nachdenken wird es, glaube ich, auch nicht besser. Auch nicht besser. Exakt. Zum Glück muss ich keine Seminararbeiten mehr schreiben. Das ist eigentlich das Schönste am Altwerden. Dass man so einen Quatsch nicht mehr machen muss. Naja, gut, in diesem Sinne. Sonst noch irgendwie Grüße. Wen haben wir diesmal alles nicht gegrüßt?
Grüße Andi. An Andi, den habe ich gar nicht gegrüßt bisher.
Ja.
Luana müssen wir grüßen.
Luana haben wir, ja. Haben wir
doch in Form der Fischstäbchenpizza.
Ja, das stimmt. Und in Form des sorry, es reicht nicht mehr für Enrico Valentini. Also. Grüße. Gut, dann bis nächste Woche. Vielen Dank euch beiden.
So machen wir's.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.